Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute mit dabei wieder mal Pip Löckner. Hallo Pip.
Hallo, freue mich da zu sein wieder.
Ich freue mich mega, dass wir zum zweiten Mal sprechen. Vor fast genau einem Jahr, ich glaube 10 Monate warst du ja bei uns am See, draußen in der Beach Location. Und ich weiß noch, alle haben geschlottert, weil wir einfach viel länger, oder es viel länger gemacht als geplant und die Sonne ging unter. Aber keine Person ist gegangen. Also das war schon mal Hammer. Deswegen bist du auch wieder hier.
Ich erinnere mich gut, ja.
Und danke auch, dass es wieder geht. Wir haben damals über AI, und du hast deinen Vortrag ja über eine ganz breite, ja, eine ganz breite Facetten von AI gehalten. Und heute würde ich gerne so ein bisschen, was hat sich in 10 Monaten verändert, mit dir besprechen. Die meisten kennen dich ja, aber vielleicht magst du noch 2, 3 Sätze zu dir sagen und woher man dich sonst kennen könnte und was man sonst noch mitnehmen sollte.
Ja, ich bin Philipp Klöckner, oder Pip Klöckner auch genannt, bin Technologieanalyst, Podcaster, Investor, Berater, berate Private Equity Unternehmen, bin Aufsichtsrat bei börsennotierten Firmen, Beirat, mache viele Sachen parallel, aber alle haben mit Technologie und mit Analyse zu tun im weitesten Sinne, daher der Titel. Mache 2-mal die Woche den Doppelgänger Tech Talk Podcast und bin in vielen anderen Podcasts zu Gast. So viel zu mir. Du hast gefragt, was hat sich entwickelt im letzten Jahr oder was ist seit der letzten Insights passiert. Ich würde sagen, also einerseits das Narrativ ist durch das Jahr relativ skeptisch geworden und es kamen mehr skeptische Stimmen teilweise. Es gab so die, darüber werde ich gleich auch drüber reden in meinem Talk, so dieses AI is hitting a wall Narrativ. Viele Skeptiker, die gesagt haben, wir sehen eigentlich gar keine Fortschritte mehr.
Global oder eher Europa, Deutschland?
Ich würde sagen sogar global. Mhm. Erstmal, das Leute nicht mehr genug Fortschritte oder ein Teil der Leute nicht mehr genug Fortschritte sehen konnten für einen kurzen Moment. Schaut man sich aber das Jahr jetzt im Verlauf an und die letzten 12 Monate, dann sieht man, dass die Modelle eigentlich sehr berechenbar immer besser geworden ist. Google Gemini Pro hat nochmal OpenAI sogar geholt. OpenAI hat sich aber trotzdem selber auch krass weiterentwickelt. Neu war, dass 2 sehr starke chinesische Modelle hinzugekommen sind. Einmal DeepSeek, was wirklich den Markt erschüttert hat, weil die angeblich mit 6 Millionen US-Dollar nur so milliardenschwere Modelle geschlagen haben. Da erkläre ich auch gleich noch ein bisschen, was da dran ist. Alibaba hat mit Quen ein sehr mächtiges Open-Source-Modell gebaut. Und das gleichzeitig ist in der Bildgenerierung viel passiert. Video sind für unheimlich stark vorangekommen, jetzt mit Veo 3 von Google auch. Also was mir immer auffällt, ist, dass alles, was Leute vor einem Jahr oder vor 2 Jahren für unmöglich auf Jahrzehnte erklärt haben, passiert jetzt in Monaten eigentlich gefühlt.
Ja. Ist halt nicht linear, ne? Diese Veränderung ist halt nicht linear.
Und selbst, ich habe letztes Jahr bei euch diese Folie gezeigt, wie KI-Wissenschaftler, die selber mit KI arbeiten, das einschätzen und selbst die verlagern ihre Einschätzung, wann gewisse Milestones eintreten, immer weiter nach vorne. Also das erste Buch, was sagen Bestseller wird, der erste Popsong, der erste Film und so weiter, die sagen, alles wird früher passieren, jedes Jahr noch früher als erwartet. Das heißt, es gibt eine Beschleunigung, das fühlt sich so ein bisschen exponentiell an und das ist für uns Menschen immer sagen, schwer nachzuvollziehen.
Ja, wir haben es am eigenen Leib erfahren. Wir haben auch überlegt, wie können wir Projekte effizienter machen, weil es für Kunden dann ja schöner ist, wenn das Projekt schneller kommt, in einer höheren Qualität, mehr Funktionen zum gleichen Preis oder wie auch immer. Und da gab es dann halt auch erstmal so Abwehrhaltung am Anfang. Mhm. Das geht noch nicht, das ist nicht toll, viele Fehler. Und dann kam nochmal Claude und dann an so einem Wochenende hat sich die Meinung der Teammitglieder, die skeptisch waren, nochmal komplett gedreht und die so oder so positiv waren. Die sind wie auf Heroin gewesen. Die haben da das Wochenende durchgekloppt, aber weil sie gesagt haben, begeistert waren davon. Ja. Diese Momente. Das war jetzt so im Coding, aber es ist wahrscheinlich noch woanders.
Ne? Ja, das Schwierige an meinem Job ist so, Leuten zu erklären, wann redet man über die Zukunft, wann redet man über die Gegenwart und das, was mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit morgen oder übermorgen schon funktionieren wird. Und Leute nutzen gern so Unzulänglichkeiten von heute, eine Halluzination hier oder ein Codefehler da von Claude, um zu sagen, das funktioniert alles noch nicht. Das kann nicht so viel wie Menschen. Sie vergleichen es fairerweise auch gar nicht mit dem durchschnittlichen Menschen, sondern mit dem perfekten Menschen. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann sieht man eigentlich, kann man sehr gut voraussehen, wann gewisse Dinge zuverlässig genug werden, schnell genug, günstig genug werden. Wir haben eine sehr zuverlässige Verbesserung von Hardware und damit immer die Modelle, insbesondere die Abfrage, die Inferenz wird immer günstiger, ist um Faktor 1000 günstiger geworden, allein im letzten Jahr.
Da muss man einfach noch mal
viele Sachen, die wirtschaftlich unerschwinglich waren.
Faktor 1000.
Genau, ne? Innerhalb von einem Jahr. Ja. Viele Sachen, die wirtschaftlich unerschwinglich waren, werden auf einmal sagen, erschwinglich. Deswegen gibt es jetzt diese ganzen Deep Search, Deep Seek, Deep Think Modelle, weil das Nachdenken bei der Abfrage der Modelle so günstig geworden ist, dass man verschiedene Instanzen gleichzeitig gegeneinander laufen lassen kann. Die können sich gegenseitig korrigieren. Da kriegt man zum Beispiel Halluzinationen weg. Wenn man viermal die gleiche Abfrage macht, dann sagt man, wir sind uns nur sicher, wenn viermal das Gleiche rauskommt. Wenn viermal was anderes rauskommt, ist es wahrscheinlich eine Halluzination. Mhm. So kann man ganz viele kleine Probleme schon immer besser lösen. Das geht im Großen, irgendwie so in Unternehmen, die Projektfabriken, wie das jetzt beschrieben hat, vielleicht bauen oder ihre Supply Chain schon komplett von KI erstmal beobachten lassen und dann vielleicht später analysieren, so eine Art Co-Pilot bauen und ganz am Ende vielleicht übernehmen lassen von KI. Aber so gerade auch aus der Startup-Branche oder so Solo-Entrepreneur-Branche sieht man halt die ersten Leute, die sagen, ChatGPT ist mein Produktmanager, Claude ist mein Programmierer, dem gebe ich noch ein zweites Modell, so als Co-Programmierer, damit die sich ein bisschen korrigieren, um dann wieder sicher zu sein, hat der da rumgesponnen, guckt noch mal eine zweite, wie so ein Peer-Programmer eine zweite KI mit drauf. Und heute kam gerade die News, dass jemand eine App einfach komplett gebaut hat, für, sagen, die durch den App-Store-Prozess von Apple wirklich durchgegangen ist auch. Also wir stehen jetzt an der Grenze, wo man kleine Apps komplett mit KI bauen lassen kann. Es gibt dieses Beispiel von jemandem, der einen Massive Multiplayer Online Flugsimulator gebaut hat. Der ist noch, sieht noch so ein bisschen wie Minecraft aus, und der klotzig, aber der hat innerhalb von einem Abend mit 500 Prompts, hat jemand, der zwar Programmierer ist, aber noch nie Spiele programmiert hat, hat quasi einen Flugsimulator, den 50.000 Leute gleichzeitig spielen konnten, gebaut, hat damit schon Werbegeld verdient und so weiter. Und das sind ja jetzt die Anfänge, die wir sehen. Das heißt, der Flugsimulator wird morgen nicht mehr klotzig sein, sondern irgendwann eine realistische Welt haben. Ich sage auch mal, dass das vorletzte Jahr ging es um Bildgenerierung, die letzten 12 Monate sehr um Video-Generierung. Das nächste wird jetzt sein, dass wir komplette 3D-Welten generieren. Mhm. Die Filmindustrie, Spieleindustrie. Früher gab es Leute, die haben da einzelne Haare an einem Tier oder Blätter im Wald animiert für Filme oder für Spieleindustrie. Das wird natürlich jetzt alles KI machen und ganze Welten bauen und jeder kann eigentlich in seiner eigenen Spielewelt irgendwann sein eigenes Spiel spielen.
Und das, was ich jetzt habe, letztes Jahr auch schon gesagt, das wiederhole ich glaube, schon seit 1,5-2 Jahren. Mit Gutenberg hat sich ja die Verteilung von Wissen demokratisiert. Mit dem Internet, Social Media und Co. Die Verteilung von Informationen. Also konnte ein Mensch oder kann ja immer noch die gesamte Welt erreichen. Und jetzt mit AI, die Generierung von etwas wird ja demokratisiert. Und du hast ja schon angesprochen, dass die Branchen sich verändern. Wenn du jetzt als Investor drauf guckst, wo sind so die Felder, wo du sagst, da würdest du auch mehr investieren als die Felder, wo du sagst, das ist schwierig. Also sind wir IT-Service-Unternehmen, ich sage, wir müssen uns selbst neu erfinden. Das ist total wichtig. Agentur, wir müssen uns selbst neu erfinden. So wie der Videoscreen-Designer, der sich auch neu erfinden muss. Aber aus der Tech-Sicht und Analysten-Sicht, also, wo wird es spannend?
Ich habe neulich einen Podcast darüber geredet. Das Interessante ist, dass ungefähr 2/3 der Investments wirklich in dieses LLM-Grundlagenmodell hergehen. Einfach weil die so viel Energie und Rechenzeit und damit Geld verbrauchen, um trainiert zu werden und um die zu betreiben. Es gibt ja gerade einen riesen War for Talents. Also werden Programmierer, die Top-AI-Researcher verdienen Hunderte von Millionen im Jahr teilweise. Das heißt, es kostet alles so viel Geld, deswegen geht unheimlich viel Investment in diese LLM, dieses LLM-Layer. Da glaube ich nicht dran. Ich würde tatsächlich in KI-Infrastruktur, also entweder so physische Chips, Hardware, sowas wie Grok oder Cerebras, das sind Firmen, die nächste Generation von Inferenzchips entwickeln, investieren. Und in das ganze Thema Robotics würde ich fast blind investieren. Ich habe ein bisschen die Angst, dass das am Ende doch alles nach China geht. Aber das halte ich für einen großen. Und da fließt vergleichsweise irgendwie 10% oder so des Investments in im weitesten Sinne KI geht in Robotics und Infrastruktur und Hardware, während 70% in LLMs gehen. Das heißt, ich würde da so ein bisschen antizyklisch eher an Hardware und Robotics denken. Das meiner Meinung nach fließt da zu wenig Geld rein. Das schaue ich auch, dass ich so ein bisschen Exposure aufbaue.
Ja, ich finde bei Robotics mit AI in Kombination wird ja ganz viel verändern. Ne? Die Pflege von Menschen, Haushaltshilfen zu Hause, in den Firmen noch mehr zu machen, wo dann bisher Menschen drin waren, das wird explodieren. Quantencomputer dazu. Hast du da eine Einstellung dazu, wie das und diese, ich sag mal, diese Rechenpower dann halt noch
vielleicht auch kurz verändert? Robotikthema, weil das ist auch spannend. Da ist in den letzten 12 Monaten, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber das ist auch nochmal ganz wichtig, was Wichtiges passiert. Und zwar, wir haben ja seit Jahrzehnten so Industrieroboter, die super präzise die gleiche Sache 10.000 am Tag machen können. Super effizient, super präzise. Aber was jetzt dieses Jahr und insbesondere auch durch die LLMs ermöglicht wurde, ist, dass Roboter sich halt in komplett neuen Umgebungen zurechtfinden können und Tätigkeiten ausführen, die sie durch reine Beobachtung gelernt haben. Also man hat einfach einem Roboter 10.000 verschiedene Menschen beim Abwaschen gezeigt oder vielleicht sogar das simuliert. Also man kann ein Computerspiel bauen, wo man künstliche Figuren beim Abwaschen zeigt und aus diesen synthetischen Daten lernen Roboter dann. Und das Neue ist, es gibt jetzt quasi Roboter, Haushaltsroboter, die müssen die Umgebung nicht mehr kennen, sondern die schiebst du in eine Ferienwohnung rein, die sie noch nie gesehen haben. Mhm. Und du sagst denen, wisch mal den Boden oder räum mal den Kühlschrank auf oder mach die Teller sauber. Und die können das in einer Umgebung, die sie noch nie gesehen haben, weil sie abstrakt wissen, was ein Teller ist, abstrakt wissen, wie abwaschen gehen. Und das ist ein Riesendurchbruch sozusagen, den wir vor 12 Monaten erst in Ansätzen hatten und das jetzt sich sehr stark verbreitet.
Und das wird auch total viel verändern.
Das ist der absolute Game-Changer. Das ist der Weg zum Haushaltsroboter, das ist der Weg zum Pflegeroboter. Mhm. Es wird viel darüber geredet, über sogenannte Dexterous Hands. Also das ist die letzte große Challenge. Dexterity heißt Fingerspitzengefühl. Mhm. Also wenn du jetzt mit einem Logistiker redest, der würde immer sagen,
dass man wirklich anfassen kann, ne, ohne es kaputt zu machen.
Ein Logistiker würde sagen, große Pakete von A nach B, das können Roboter schon alles machen, Roboter auch. Aber so ein Hemd drin ist, eine Retoure bearbeiten von so einem weißen Hemd, wieder zusammenfalten in einen Plastiksack rein, das ist noch relativ schwer. Aber auch da gab es in den letzten Jahren Fortschritte, ein neues Google-Modell, wo Google mit 2 Roboterhändlern einen Schnürsenkel gebunden hat. Und da weißt du, wenn du einen Schnürsenkel binden kannst, dann kannst du wahrscheinlich fast alles. Ja. Dann hast du das Fingerspitzengefühl und auch da kommen wir super weit voran. Du hattest
Quantencomputing. Genau, erwähnt. Ja.
Das ist noch nicht, ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich verfolgt, dass Microsoft, Google und so alle ihre eigenen Quanten Chips bauen, die rein theoretisch, sie sind immer relativ unscharf noch, wo das auch so ein Kinderproblem, beziehungsweise macht man da eigentlich so ein bisschen das Gleiche wie bei den LLMs. Das heißt, das Qubit ist so ein bisschen fuzzy, das kann ja ganz viele verschiedene Zustände einnehmen, nicht nur 0 und 1. Und das dann richtig einzuschätzen, also es ist noch nicht so präzise einfach, auf welchem Zustand das ist. Aber da kann man das Gleiche machen, dass man den Fehler akzeptiert und man macht einfach 4-mal die gleiche Rechenoperation. Mhm. Und nur wenn alle Chips, alle Quanten das Gleiche rausgeben, dann schätzt man dieses Potenzial, auf dem es sich gerade befindet. Das heißt, da kommt man weit voran.
Worum ich da so einen Haken habe, weil sonst Rechner hat jetzt immer 0 und 1. Ne? Und ich meine, Nvidia hat ganz viele 0 und 1 gleichzeitig. Und mit den Quantencomputern habe ich nicht 0 und 1, sondern etwas zwischen 0 und 1. Und das entspricht ja viel mehr der generativen AI, den neuronalen Netzwerken und so weiter. Und daher dachte ich, das muss auf jeden Fall so einen Push auch noch geben, wie intensiv oder wie rechenintensiv die Leistung sein wird.
Das wird ähnlich wie AI wieder so eine Art Grundlagentechnologie sein, die ganz viele Sachen beflügelt. Ne? Also es ist angefangen mit Wissenschaft, darüber reden wir immer viel zu wenig. Das wird die Wissenschaft beschleunigen. Viele Sachen, die wir nicht ausrechnen können heute, einfach weil wir die Kapazität nicht haben, Wettermodelle oder sowas, sind wir immer noch relativ viel aufwendige Sachen rechnen mit Quantencomputern. Kryptographie, Cybersecurity sind natürlich wo man sich viel Sorgen auch macht. So gibt es irgendwelche sicheren Passwörter noch oder wie schützt man die Blockchain am Ende? Darauf wird es wichtig. Aber natürlich auch Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz, die ja letztlich von Rechenzeit getrieben ist. Also wenn man es schafft, dann Matrix-Multiplikation mit Quantenchips zu verbinden, dann kann man höchstwahrscheinlich auch selbst mit bestehender KI-Technologie oder bestehenden KI-Modellen nochmal deutlich mehr erreichen oder sogar Modelle bauen, die quasi auf diese Chips nochmal besser zugeschnitten sind, dann so ein ganz anderes Potenzial erreichen können.
Und das Moore'sche Gesetz, hattest du letztes Jahr, glaube ich, schon gesagt, ist ausgehebelt, ne?
Es gibt verschiedene Anzeichen. Ne? Also Cerebras hat diese Firma die diesen Superchip gebaut hat, indem sie Chips nicht mehr einzeln bauen, sondern den ganzen Wafer, also die ganze Halbleiterscheibe zu einem Chip machen. Dadurch ist die Kommunikation zwischen den verschiedenen Kernen viel schneller, weil man quasi mit Licht geht. Also dann das Thema Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit innerhalb von Chips, Light Matter und so, daran wird gerade viel geforscht. Am Ende wird man wahrscheinlich so Superchips haben, die ein kompletter Wafer quasi sind, die dann mit Lichtgeschwindigkeit untereinander kommunizieren, das heißt Daten auch viel schneller austauschen können. Das wird uns wahrscheinlich sozusagen auf eine höhere Trajektorie auf der Moore-Kurve, die wir bisher haben, also wo der so irgendwie angefangen mit dem 486 oder 386er, 286er Pentium und so weiter, gibt es ja so eine logarithmische Kurve, die so relativ klar nach oben zeigt. Und wir sehen aber, dass Cerebras sozusagen mit diesem Mono-Wafer-Chip schon sozusagen über die Kurve ist, wächst dann wieder mit ähnlicher Geschwindigkeit. Ja. Aber sie sind quasi mal ein Level weggesprungen. Und ich glaube, durch die Lichtkommunikation könnte es nochmal schneller werden. Auch, ja.
Das sind ja alles internationale Projekte und Fortschritte. Wo siehst du Deutschland stärken? Wo würdest du sagen, können wir einfach auch mehr tun, um in diesem stark verändernden Markt auch wirklich aktiv zu sein?
Ich fange mal mit dem Pessimistischen an. Also in einer Welt, wo wir Human-Level Machine Intelligence haben, also KI, die so schlau ist wie Menschen, das wird in absehbarer Zeit passieren, vielleicht 18 Monate, vielleicht 5 Jahre, aber sicher nicht 20, glaube ich. Und wo wir sagen, was man Full Automation of Labor heißt, also dass Roboter menschliche Tätigkeiten, physische Tätigkeiten übernehmen, gibt es eigentlich nur noch 2 ultimative Ressourcen, nämlich Energie, um zum Beispiel KI zu betreiben oder auch die Roboter zu betreiben, und die Rohstoffe, um die Roboter zu bauen. Weil sobald ich Roboter habe, können Roboter können Autos bauen, Roboter können Roboter bauen, Roboter können irgendwie Service-Dienstleistungen machen, können Lebensmittel produzieren, können Landwirtschaft betreiben und so weiter. Das heißt, ultimativ geht es nur noch um Strom und Rohstoffe. Seltene Erden, Stahl, also Eisen, vielleicht Kohle ist
wahrscheinlich. Und da sind wir beiden nicht weit vorne.
Genau, also die Gewinner von der Entwicklung wären ganz klar Russland und China, weil es riesige Flächenländer mit massiven Ressourcen sind. Vielleicht die Golfstaaten noch ein bisschen, die so energetisch gut versorgt sind. Das heißt, das spricht erstmal nicht für uns. Wir haben hohe Energiepreise, keine eigenen Ressourcen, nicht gut. Was wir haben, ist unheimlich gutes Humankapital. Wir haben in Tübingen an der RWTH, TUM München, TU Berlin, KIT in Karlsruhe, viele Top-Universitäten mit Top-KI-Forschern. Wenn man sich die Patente aus der KI-Welt anschaut, dann kommen die fast alle aus China und aus den USA. Liest man sich die Namen aber durch, sind es ganz oft deutsche Forscher, die bei DeepMind oder bei Meta im FAIR Research Lab oder bei OpenAI arbeiten. Das heißt, eigentlich haben wir die Leute. Wir müssen es nur schaffen, dass sie in Deutschland gründen wollen. Wir haben tiefe vertikale Wertschöpfungsprozesse. Und die USA sind viel mehr auf Binnenkonsum, Marketing, sowas ausgerichtet. Wir haben eigentlich Wertschöpfungsketten, Automobile, Automobilbauer, Werkzeugbauer und darunter Stahlindustrie und so weiter. Da fallen viele industrielle Daten an, die wertvoll sein könnten, um industrielle KI zu entwickeln. Das Industrie 4.0 oder 5.0, wie man es dann nennen möchte. Ich glaube, das sind und vielleicht so ein einigermaßen stabiles politisches System und Sozialsystem noch, wobei das in der Vergangenheit ja nicht dafür gesprochen hat, dass man damit Wissenschaftler halten kann. Es hat bestimmt ein bisschen geholfen, dass gerade ausländische Wissenschaftler sich in den USA zunehmend unwohler fühlen. Frankreich macht Kampagnen, um Leute wieder zurückzuwerben nach Europa. Das sollten wir vielleicht auch mal, oder die Leute am besten gar nicht erst in die USA gehen lassen. Ja. Also so ein Humankapital ist im Zweifel die Hoffnung. Wir haben ganz viele Entwickler und Entwicklerinnen in Deutschland, ganz viele Studierende, die auf dem IT-Gebiet oder bei der KI-Forschung führend sind. Und damit haben wir eigentlich alles, was man braucht. Energie können wir, wenn wir uns beeilen, können wir mit den verfügbaren Ressourcen, zu denen wir noch Zugang haben, zumindest relativ günstige erneuerbare Energie und Speichertechnologie bauen, meinetwegen auch nuklear, wenn das vergleichbar günstig sein kann. Das Rohstoffproblem werden wir nicht lösen, die müssen wir irgendwo einkaufen. Aber ich würde sagen, der Zug ist natürlich noch nicht abgefahren.
Und das ist ein super Schlusswort. Der Zug ist nicht abgefahren, aber wir müssen jetzt handeln.
Damit genau, alles ist 5 nach 12 definitiv. Genau, man kann den Zug ja noch sagen, es kommt ja wieder ein Zug.
Ja, aber wir gucken mal, ob wir den nochmal irgendwie erreichen können. Pip, danke dir für die Insights. Ich freue mich gleich nochmal, dich auf der Bühne sehen zu können. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, wahrscheinlich wie immer beantwortet ihr so oder so über die sozialen Medien. Ja. Danke.
Danke auch.